Hörspaziergänge durch Mainz, das sind einerseits Touren durch die Viertel unserer Stadt, über die Straßen und Plätze, aber auch Spaziergänge durch die Zeit, zurück zu wichtigen Ereignissen und dem Alltag von einst, mal leichte Kost, mal schwerer Stoff. Da geht es um die große Zeit des Kinos in Mainz, um Kneipen und Diskos, aber eben auch um die NS-Zeit oder die schweren Nachkriegsjahre. Hallo und willkommen zur 63. Folge der Hörspaziergänge durch Mainz. Mein Name ist Michael Bermeitinger, Redakteur der Allgemeinen Zeitung, Autor der Serie Stadtspaziergänge. Und mir zur Seite steht wie immer Theresa Eickhoff, die unseren Podcast seit über 3 Jahren produziert. Nachdem wir jetzt im letzten Jahr, noch dieses Jahr noch zahlreiche Studiofolgen produziert haben, sind Theresa und ich nun endlich mal wieder draußen unterwegs. Und zwar für unsere neue Sommerserie Gastro-Spaziergänge. Da zieht es uns dorthin, wo man in Mainz besonders schön draußen sitzen und dazu natürlich gut essen und trinken kann. Wir stellen die Cafés, Biergärten und Weinlokale vor, erzählen von der Atmosphäre dort, der Geschichte des Ortes und von all dem, was man dort sonst noch so sieht. Natürlich werfen wir einen Blick in die Speisekarte, aber wir sind weder Feinschmecker noch Restaurantkritiker, sondern ganz normale Gäste, die ganz subjektiv urteilen. Von daher alles Geschmackssache. Und so ist auch natürlich die Auswahl der Lokale subjektiv. Wir gehen dorthin, wo es uns persönlich gefällt. Das heißt, dass es woanders auch schön ist und natürlich dort auch gut schmeckt. Aber wir suchen das jetzt mal nach unserem Geschmack aus. Peu à peu, Folge für Folge, immer mit 3 oder 4 Lokalen. Und heute Café Rizzelli auf dem Laichhof, der favorite Biergarten im Stadtpark und die fette Henne am Gartenfeldplatz. Die Örtlichkeiten haben alle eine spannende Geschichte. Es gibt genug zu sehen und natürlich, wie schon gesagt, auch zu essen und zu trinken. Übrigens, wie alle normalen Gäste, zahlen wir Essen und Getränke natürlich auch selbst. Wir werden nicht eingeladen und wir lassen uns auch nicht einladen. Die erste Station ist jetzt heute der Laichhof und für all jene, die uns vor Ort hören wollen, beginnt unsere Folge am Brunnen mitten auf dem Platz. In Mainz, da sitzt man draußen, ist so ein Spruch, den man oft unter Posts bei Facebook findet. Wenn jemand irgendwo in Mainz draußen sitzt und es sich gut gehen lässt, bei Schoppe und Spundekäse, Pizza und Pasta, Kaffee und Kuchen, Bier und Bratwurst. Klar, dass unsere erste Folge, unsere erste Station nicht ohne den Erfinder dieses Statements auskommt, meinen lieben AZ-Kollegen Werner Wenzel. Wo wir jetzt sind, na klar, dort, wo er den Spruch zum ersten Mal gepostet hat und bis heute auch immer wieder postet, im italienischen Café Rizzelli auf dem Laichhof. Werner, du sitzt gern draußen. Worauf kommt es für dich denn an?
Ich finde das italienische Flair, für das die Besitzer und die Macher vom Rizzelli hier sorgen, auf dem Laichhof eigentlich das Zentrale und das, was mich auch immer wieder hierher lockt. Der Platz ist ein toller Platz mitten in der Altstadt und es macht einfach Spaß, hier zu sitzen, Leute zu beobachten, zu plaudern.
Und was ist das Wichtigste? Der Ort selbst? Ob es was zu gucken gibt oder dann doch die Karte?
Also primär ist es der Ort, weil du sitzt im Schatten des Doms, du hast wunderbare Baumbestände hier, sitzt mitten in der Altstadt, hast Leute um dich herum, in der Regel nette Leute und mittlerweile sind es auch immer mehr Leute, die einfach mal so vorbeikommen, wenn ich da sitze, weil es gibt ja eine gewisse Regelmäßigkeit.
Ja, das sieht man ja an deinen Posts. Seit wann gehst du eigentlich hierher?
Also ich bin regelmäßig hier und poste seit 2004. Das ist schon ein paar Jahre jetzt. Ich bin eigentlich noch länger hier unterwegs. Ich gehe mit meiner Frau freitags morgens immer auf den Markt und zum Abschluss von unseren Besorgungen, die wir dann hier machen, gibt es einen Kaffee oder einen Latte Macchiato. Und mittlerweile so, dass der Salvatore, der hier die Terrasse im Griff hat, den Latte Macchiato schon von selbst bringt.
Das Rizzelli zählt auch zu meinen Top 3 der Lieblingsorte hier in Mainz. Ich mag das italienische Frühstück sehr gern, ist auch wahnsinnig reichhaltig. Oder Panini Picante, was isst du, was trinkst du, wenn du hier bist?
Also standardmäßig ist der Latte Macchiato am Freitagmorgen, aber wir haben dann so über die Jahre auch ansonsten das entdeckt, was die Karte bietet. Und ich finde Pizza wirklich sehr gut, ich finde Nudelgerichte in Ordnung. Und was es auch gibt und was viele auch sehr schätzen, sind Panini. So diese italienischen Snacks für zwischendurch, das ist schon was Tolles. Aber wie gesagt, Latte Macchiato ist
Das ist Pflicht.
Das ist Pflicht.
Jetzt, heute haben wir ja relativ viele Freiluftlokale. Das werden wir jetzt im Laufe unserer Sommerserie jetzt auch noch mitbekommen, was wir da so alles finden. Das war aber nicht immer so. Wenn ich mich an Mainz in den 70ern, 80ern erinnere, relativ wenig zum Draußensitzen. Was war denn dein allererstes Lieblingsfreiluftlokal und wann war das?
Ja, von Lieblingsfreiluftlokal kann man kaum reden, weil es gab halt fast keine. Wenn man hier die Augustinerstraße langgelaufen ist, in die man vom Rizelli aus ja auch blickt, da gab es das Oscars auf der linken Seite, auf der rechten Seite das MacBoss, bisschen weiter hinten versteckt noch den Goldstein, aber das war es dann auch schon. Da gab es halt was zu essen und zu trinken und auch zu gucken, aber das hat nichts mit dem zu tun, was wir heute sehen, weil das war keine Kultur, sondern es war eher so geduldet und da wurden dann auch um 18 Uhr die Bordsteine hochgeklappt bzw. die Stühle weggeräumt.
Ja, an die Zeiten kann ich mich auch noch gut erinnern. Davon erzählen wir auch nachher noch. Also vielen Dank, Werner, für deine Einschätzung. Und ich sage jetzt mal, wir kapern jetzt einfach mal deinen Spruch für unsere Serie in Mainz. Da sitzt man draußen, weil eigentlich kann man es und kann auch das Lebensgefühl hier gar nicht besser zum Ausdruck bringen als in diesem einfachen Satz. Bevor wir uns jetzt gleich ins Rizelli setzen, bleiben wir mal einen Moment am Brunnen stehen und erinnern uns mal an die 70er und frühen 80er Jahre zurück. Da waren die Orte in Mainz, an denen man draußen sitzen und es sich schmecken lassen konnte, eher rar gesät. Allianz-Café, Domcafé, Ballplatz. Werner hat es gerade eben gesagt. Dann gab es noch das MacBoss und das Goldstein. Aber viel mehr gab es eigentlich nicht. Erst mit dem Aufkommen der Fußgängerzonen wurde es dann langsam besser. Auch hier übrigens am Laichhof. Denn der gehörte bis zur Umgestaltung 1978 praktisch komplett dem Verkehr. Genau wo wir jetzt stehen, da führte einst die Straße diagonal über den Platz. Bis 1963 war das dann auch die Straßenbahn in Richtung Augustinerstraße und weiter nach Weisenau. Auch Parkplätze gab es hier ohne Ende. Eigentlich war der Laichhof ein einziger Parkplatz, wo heute Leute beim Café Rizelli schön im Schatten sitzen. Da parkten bis Ende der 70er Autos, Lieferwagen und sogar Busse, teils in Dreierreihen. Das war vielleicht bequem für die Autofahrer, aber schön, sind wir ehrlich, das war es wirklich nicht. Also kein Vergleich zu heute. Für Bäume war damals hier auch kein Platz. Heute steht drüben vorm Café ein schöner Ahorn und wir stehen neben dem Brunnen unter dem Mainzer Baum Nummer 1. Aber wieso Baum Nummer 1? Antwort ist einfach. Alle Mainzer Bäume tragen eine Nummer auf einer runden Plakette am Baum und das hier ist eben die Nummer 1. Das ist eine herrliche Sophora, auch japanischer Schnurbaum, Honigbaum oder auch Perlschnurbaum genannt. Wir gehen jetzt ins Rizelli, suchen uns einen Platz und schauen uns dann von dort erstmal um, was es auf dem Platz und am Platz so gibt. Also zu Tisch jetzt, am liebsten unter den schattigen Baum, aber das Café ist gerade tagsüber oft so gut besucht, dass man am besten den Platz nimmt, den man bekommt. Denn auf den idealen Tisch muss man im Zweifelsfall hier schon eine längere Zeit warten, denn die Leute verweilen hier auch ganz gern, wenn sie erstmal sitzen. Ich sitze auch gerne in der Achse mit der Laichhofstraße mit Blick bis zur Augustinerstraße, aber gute oder schlechte Plätze gibt es hier eigentlich nicht. Man hat von überall aus immer was zu gucken. Der Blick über den Laichhof ist einfach zu schön. Ich werde oft gefragt, ob der Name Laichhof wortwörtlich zu nehmen ist. Und ja, das ist er. Denn hier war bis ins 12. Jahrhundert der Domfriedhof, auf dem wahrscheinlich sogar alle Toten aus dem damals noch sehr kleinen Stadtgebiet beigesetzt wurden. So lange, bis auch an den anderen Pfarrkirchen dann Friedhöfe eingerichtet wurden. Bei dem Gebäudeblock hinter uns mit dem Café handelt es sich um die Domstiftshäuser von Neumann. Die entstanden im 18. Jahrhundert, als die Westgruppe des Doms mit allen angrenzenden Häusern abbrannte. Auch der langgestreckte Bau links neben uns mit den Ladenarkaden und diesem schönen Mittelrisalit aus Sandstein scheint durchaus in jene Zeit zu passen. Doch in Wirklichkeit sieht man kaum, es ist ein Nachkriegsneubau. Denn im Krieg wurde die linke Platzwand ziemlich überwiegend von Bomben zerstört und man hat dann 1952 dieses Gebäude hier neu errichtet. Man hat dabei Elemente, also architektonische Elemente von dem Komplex hinter uns übernommen und von daher wirkt das wie aus einem Guss. Das ist eine tolle Aufbauleistung. Auch die restlichen Gebäude haben den Krieg nicht überlebt, bis auf das Eckhaus mit dem schönen Erker geradeaus von uns an der Ecke zur Laichhofstraße. Das hat dann ziemlich lang gedauert, bis hier die ganze Bebauung am Platz wieder aufgebaut war. Und hier auf der Ecke hart rechts von uns zur Johannesstraße. Da stand bis zur Zerstörung ein prächtiges kaiserzeitliches, aber für die Altstadt damals völlig überdimensioniertes Geschäftshaus. Wie gesagt, es wurde dann zerstört und das in den 50er Jahren gebaute neue Huthaus, das, kann ich sagen, überzeugt durch eine ziemlich zurückhaltende Gestaltung, aber schöne Details wie etwa die gesprossten Drillingsfenster in den Obergeschossen. Schön unten auch der hölzerne Ladeneinbau, der unter der Hausecke auch eingezogen ist. Und als kaum bemerktes Detail, das Walmdach oben hat sogar einen Ausschnitt mit Dachterrasse. Da wird man direkt neidisch. Wenn wir nochmal gerade ausschauen zur Platzecke zwischen Nasengästchen und Leichhofstraße, da sehen wir ein modernes Gebäude mit dem Lokal August, früher La Carte. Das Haus entstand erst in den 80ern. Vorher gab es dort lange nur ein einstöckiges Provisorium, in dem sich in den 50ern übrigens das erste Mainzer Dolomiti-Eiscafé befand. Aber jetzt schauen wir mal hier in die Karte. Die Karte im Rizelli bietet für jede Tageszeit so die richtige Auswahl, vom Frühstück bis zum Abendessen. Das sind 15 unterschiedliche Pizzen, verschiedene Salate, 17 Pastagerichte von Spaghetti, Rigatoni, Tortellini und Tagliatelle bis zu Gnocchi und Cannelloni mit den traditionellen Soßen von fein bis scharf. Wobei, das muss man immer sagen, scharf durchaus auch etwas schärfer sein könnte. Aber das ist halt dem deutschen Geschmack und den hiesigen Empfindlichkeiten geschuldet. Man sollte es also sagen, wenn man die Spaghetti alla Arrabbiata wirklich scharf haben will. Das sind keine spektakulären Kreationen, aber für jeden ist was dabei. Dazu ist das Ganze sehr lecker zubereitet. Die Portionsgrößen sind gut bis reichlich und absolut preiswürdig. Portion Nudeln gibt es ab 8,50, viele unter 10, Al Forno um die 11 Euro, Pizza ab 10,50 bis rund 14 Euro, die Panini um die 6 Euro. Bei der Pizza von Vorteil, es gibt auch kleinere Größen, die dann entsprechend günstiger sind. Das italienische Frühstück, von dem auch zwei Leute angenehm gesättigt werden, kostet 16,50. Das sind dann Salamis, Schinken, Käse, etwas Mozzarella, Honigmelone mit Schinken, ein süß gefülltes Croissant dabei, gekochte Eier gehen extra, aber dafür ist das Ei dann wirklich weich, wenn man es so bestellt. Das ist in Mainz leider eher die Ausnahme. Wir haben natürlich auch mal probiert. Klar, ich bin von meinem Panini Picante, das ich sonst gerne esse und von denen ich eh weiß, wie sie schmecken, abgewichen und habe mal die Spaghetti Aglio Olio e Peperoncino genommen. Natürlich extra scharf und das waren sie dann auch. Also das ist schon mal sehr positiv. Bei der Pizza sind alle, die einen dicken, knusprigen Rand mögen, gut bedient. Käse und Belag sind gut dimensioniert und schmecken auch gut. Kann man nicht meckern. Die Pizza ist also empfehlenswert, hat mir übrigens auch der Werner verraten. Die Bedienung ist aufmerksam und freundlich und von der Bestellung bis an den Tisch dauert es, wenn mittags alle Tische besetzt sind, rund 10 Minuten, manchmal ein bisschen mehr. Reicht also auch für eine Mittagspause, ist aber keine Eilabfertigung. Und das ist an einem Ort, der so zum Verweilen einlädt, wie das Rizelli am Leichhof, auch wirklich nicht nötig. Sitzen, genießen, das hat schon was. Also, wie gesagt, man kann auch etwas Zeit mitbringen. Zu Eis und allerlei Dessert sind wir leider nicht gekommen. Das heben wir uns dann fürs nächste Mal auf. Und das nächste Mal kommt bestimmt, denn für mich ist und bleibt das Rizelli unter den Top-Tipps meiner liebsten Plätze, wenn es heißt, in Mainz, da sitzt man draußen. Für die zweite Station unseres Gastrospaziergangs treffen wir uns jetzt im Stadtpark am Eingang zum Biergarten der Favorite. Willkommen am Eingang zum Biergarten der Favorite an der zweiten Station unseres Gastro-Hörspaziergangs. Der hat uns rausgeführt aus der Altstadt. Da hätte es natürlich noch einiges gegeben, was wir hätten vorstellen können. Aber wir wollen in unseren Folgen ja unterschiedliche Lokalitäten in verschiedenen Stadtteilen vorstellen. Also nicht nur eine Folge über Cafés oder nur über italienische Lokale oder nur über Biergärten, sondern eben ein gemischtes Programm. Wir können ja nicht die ganze Tour Pasta essen oder Kuchen oder nur Pommes. Und wir wollen auch nicht ganztägig eine Schneise durch die Altstadt futtern. Deshalb nach dem italienischen Café Rizelli am Leichhof nun der traditionelle Favorite-Biergarten im Mainzer Stadtpark. Nicht nur hübsch gelegen, sondern auch ein Ort mit einer überaus spannenden Geschichte und die reicht weit über 1200 Jahre zurück. Eins lag in der Gegend hier, den Hang hinauf, das Albanskloster, in dessen Kirche Karl der Große anno 794, also lang her, seine dritte Frau hat bestatten lassen. Auch der Erzbischof Rabanus Maurus, ihr kennt das von der Schule her, der wurde hier begraben. Allerdings wurde das Kloster und auch die ganze Gegend hier im 16. und 17. Jahrhundert zerstört. Später gab es dann hier einen Lustgarten und um 1700 wurde es dann richtig luxuriös, denn da ließ der Kurfürst von Schönborn hier seine Sommerresidenz Favorite erbauen, nebst prächtiger Gartenanlagen. Wenn wir jetzt den Abhang hier links hinaufschauen, da können wir uns da oben das Hauptgebäude vorstellen, flankiert von Pavillons, dann eine große Fontäne, ein Weiher, Terrassen mit Springbrunnen und den ganzen Hügel hinunter zogen sich Wasserkaskaden bis zum Rhein. Tja, nach den Revolutionskriegen, also Ende des 18. Jahrhunderts, lag hier alles, genau wie die ganze Stadt, in Trümmern, also auch das Lustschloss, und zwar für Jahrzehnte. Erst um 1820 wurde das Gelände, das brachliegende Gelände, im Auftrag der Stadt neu gestaltet und erhielt den neuen Namen Neue Anlage, also im Kern der heutige Stadtpark. Die Anlage lag ein Stück vor der Stadt, die ja damals am Neutor endete, und war mit Restauration und Tanzsaal ein ganz beliebtes Ausflugsziel. Den Zweiten Weltkrieg hat das alles nicht überstanden, das wurde nämlich zerbombt. Und dann gab es erstmal hier, ziemlich exakt in dieser Ecke hier, ein einfaches Barackenlokal mit Biergarten. 1962 wurde dann das Stadtpark-Restaurant mit Terrassencafé neu gebaut. Dazu entstanden 4 Tropenhäuser. Anfang der 70er übernahm die Familie Barth das Haus, kaufte es und errichtete hier auch ein Hotel, das peu à peu immer größer wurde, bis zum heutigen Parkhotel Favorite mit Sternerestaurant und eben dem Biergarten. Bevor wir uns aber setzen, gehen wir noch mal ein paar Schritte zur Seite zum Gelände mit Blick über die Bahn dort, wo dieses Münzfernrohr ist. Und ich denke, auch das wird spannend. Bis in die 1850er reichte der Park bis runter an den Rhein. Dann ist er etwas geschrumpft, weil erst ist hier die Eisenbahn in Richtung Worms gebaut worden. Dann hat man unten die Straße ausgebaut, die vorher nur so ein kleiner, unbedeutender Weg war. Und wenn wir nach links schauen, dann sehen wir hinter der Fußgängerbrücke über die Gleise einen runden Turm, der zwar nach Festung ausschaut, aber zum ersten Mainzer Gaswerk aus den 1850ern gehört. Das alte Gaswerk zieht sich die Weisenauer Straße entlang in Richtung Altstadt. Heute ist dort die Brauerei Kühn, Kunz und Rosen daheim. Da hat das 05er Fanprojekt seinen Sitz. Und eine Zeit lang war dort auch das Ausweichquartier des Kutz. Früher kannte man das Gelände unter dem Begriff Altes Rohrlager. Dass das alte Gaswerk so nach Festung aussieht, hat einen einfachen Grund, weil es nämlich vor der Stadt damals lag, also vor den eigentlichen Festungsanlagen, musste es selbst wie eine Festung ausgebaut werden. Und so sieht es dann halt auch aus. Wir gehen jetzt ein Stück nach rechts den Zaun entlang, bis wir die beiden Türme der alten Südbrücke sehen. Die wurde 1862 eröffnet. Vorher mussten Fahrgäste, die nach Frankfurt oder Darmstadt wollten, hier mit einem Boot übergesetzt werden. 1945, kurz bevor die Amis einmarschiert sind, wurde dann die Brücke gesprengt, wie alle anderen Mainzer Brücken auch. Aber schon 4 Wochen später hatten die Amerikaner hier eine eingleisige Notbrücke über den Rhein gebaut. 2 Besonderheiten: Wer beim linken Turm den Zinnenkranz sieht, erkennt dort auch eine Art Betonring. Dort oben stand im Krieg ein Flugabwehrgeschütz. Vor dem Einmarsch der Amerikaner hat man die übrig gebliebenen Granaten hier einfach unterhalb der Brücke in den Rhein geworfen. Sie wurden dann vor ein paar Jahren bei Niedrigwasser entdeckt, abtransportiert oder auch vor Ort gesprengt. Die beiden Brückenträger, die man zwischen den beiden Türmen sieht, die stammen übrigens auch aus dem Krieg. Sie wurden 1942 drüben in Gustavsburg bei der MAN gebaut für den Dnieper bei Kiew, aber durch den Kriegsverlauf dort nicht mehr benötigt. Und diese Brückenträger, die lagen 1947 noch bei der MAN, als man hier an den Wiederaufbau der Brücke ging. Die konnten dann im September 1949, also vor 75 Jahren, wiedereröffnet werden. Und bis heute hält sie gut. Aber jetzt geht's in den Biergarten. Ich sitze im Biergarten, wenn man reinkommt, gern gleich links mit Blickrichtung in den Park. Denn für mich ist der Stadtpark auch abseits des Biergartens ein Lieblingsziel, ein toller Ort. Allein schon der Spaziergang hierher ist für mich immer wieder schön. Ob ich jetzt durch die Oberstadt parks und den Rosengarten gehe oder via Zitadelle und den Park an der Steig oder am Rhein und am Winterhafen entlang. Viele Wege führen hierher und sie sind eigentlich alle schön. Besonders schön ist es hier auch an den Weinmarktwochenenden. Ende August und Anfang September oben am Rosengarten gibt es Konzerte, Bücher und Künstlermarkt. Ab der Mitte bis hier runter viele kleine Stände. Es ist einfach schön, sich mit einem Glas Wein auf die Wiese zu setzen und alles ist herrlich illuminiert. Das macht für mich den Weinmarkt eigentlich zum schönsten, zum stimmungsvollsten Fest im Mainzer Jahreslauf. Auch da spielt der Biergarten natürlich eine Rolle. Schöner ist es aber jetzt allemal, mittags, nachmittags, abends, ganz gleich. Sonn- und Feiertag ist ab 11 Uhr geöffnet, Samstag ab 12 und Dienstag bis Freitag ab 14 Uhr. Und jetzt zur EM-Zeit gibt es hier übrigens auch noch Public Viewing. Auch ein schöner Ort dafür. Aber jetzt kommen wir mal zur Karte. Der Begriff Karte trifft es hier gut, denn zu blättern gibt es nichts. Das laminierte Blatt besteht aus Vorder- und Rückseite, einmal für Getränke, einmal fürs Essen. Aber das ist auch vollkommen ausreichend. Das Angebot ist abwechslungsreich und gut, biergartengemäß herzhaft. Überraschend ist dabei allerdings Biergarten meets Sushi, was allerdings der neuen Sushi-Lounge im Erdgeschoss der Favorite geschuldet ist. Biergartenpreis 22 Stück für zwei Personen gibt es für 45 Euro. Die Preise jetzt zu beurteilen, ob hoch, zu hoch, den Preis wert oder günstig, das ist jetzt nicht so unser Ding. Das muss einerseits jeder selbst wissen. Andererseits ist Preis ja auch nicht immer gleich Preis. Menge, Qualität und anderes spielen da ja auch eine Rolle. Von daher nennen wir Preise, aber wir werten sie nicht. Nur so viel hierzu, ein Billigheimer, das ist die Favorite sicher nicht. Den Spundekäse gibt es für 8,50 €, den Wurstsalat mit Brot zu 16 Euro, Käsespätzle für 16,50 €, den Viertelring Fleischwurst oder das Paar Weißwürste zu 10 bzw. 12 Euro. Wer Schnitzel, Burger oder Rumpsteak mag, muss zwischen 20 und 35 Euro hinlegen. Wir haben probiert, den Mainzer Handkäse zu 9,50 Euro und den Hunsrücker Spießbraten mit Kartoffelsalat und Zwiebeln zu 15 Euro. Der Handkäse wird hübsch im flachen Weg-Drahtbügelglas serviert, genau zwei Stück mit viel Zwiebeln, einigen Scheiben Bauernbrot und Butter. Der Geschmack ist fein, also nicht zu intensiv, wenn auch etwas mehr Kümmel schon hätte sein dürfen. Die Konsistenz ist angenehm, auch das Brot hat einen angenehmen, guten Biss. Die zwei Scheiben Spießbraten mit Kartoffelsalat aus der Rubrik Frisch vom Drehgrill, die sind aller Ehren wert. Das Fleisch ist ganz hervorragend mit schöner und sehr schmackhafter Kruste, höchst lecker in der Tat und die Zwiebeljus hat einen guten, intensiven Geschmack. Der Kartoffelsalat, ja, würde ich sagen, ist Geschmackssache, denn gerade da gibt es so viele Varianten der Zubereitung, so viele Traditionen, dass es gar kein allgemeingültiges Urteil geben kann. Für mich könnte er ein bisschen intensiver, herzhafter sein, aber wie gesagt, das ist Geschmackssache. Bei einem Biergarten muss man natürlich auch auf das Bierangebot schauen. Klar, als Biere vom Fass gibt es Bitburger, ist ja in Mainz üblich, weil es das ja auch in der ganzen Region überall gibt. Dann Köstritzer Schwarzbier, Radler, Russ und Kobi und dann Münchner Paulaner. Das Export Hell gibt es den halben Liter im Steinkrug für 5,50 € und die Maß für 9,50 €. Weizen, Kristall und Dunkel gibt es aus dem Fass, aber auch aus der Flasche und auch alkoholfrei. Apropos alkoholfrei, Saftschorle gibt es zu 4,90 € fürs 0,4er Glas und den halben Liter Sprudel für 4 Euro. Wein gibt es auch als Ausschankwein oder als Flasche, aber das Angebot möchten wir jetzt mal im Biergarten außen vor lassen. Mein Fazit, man sitzt schön im Favorite Biergarten, hat was zu gucken und das Angebot ist auch gut. Als wir dort waren, am Nachmittag so gegen 16 Uhr, war nur ein Kellner da, der Bestellungen aufnehmen und später auch abkassieren durfte. Von daher lief es ein bisschen schleppend, aber der gute Mann war freundlich und hat sich reingehängt. Wir hatten sowieso Zeit mitgebracht und deshalb war es ein gemütlicher Nachmittag. Ich bin gern dort und ich werde auch wiederkommen. Das war's jetzt hier im Stadtpark und zur dritten Station unserer Gastrotour. Da treffen wir uns in der Neustadt am Gartenfeldplatz, genauer gesagt an der Ecke zur Frauenlobstraße, schräg gegenüber von Teilchen und Beschleuniger. Bei unserer dritten Station stehen wir jetzt auf dem Gartenfeldplatz an der Seite der Frauenlobstraße und dort auf der schraffierten Linie schräg gegenüber von Teilchen und Beschleuniger. Wir blicken von dort aufs Lokal und in die Gartenfeldstraße. Es geht für uns also vom Favorite Biergarten einmal quer durch Mainz, von einem sehr alten Teil der Stadt nun in die Neustadt, die ja gerade mal 153 Jahre alt ist. Und zu den ältesten Gebäuden, zu den ältesten Straßen und Plätzen, dazu gehören eben auch Gartenfeldstraße und Gartenfeldplatz. Sie sind also der älteste Teil der Neustadt. Der Platz, der an der anderen Stirnseite von der Kurfürstenstraße passiert wird, bietet enorm viel, aber jetzt nicht nur geschichtlich und architektonisch, sondern auch im Sinne unserer Gastrospaziergänge. Hier können wir nicht nur ein Lokal vorstellen, sondern gleich mehrere, weil es hier an jeder Ecke einen Laden gibt, vor dem man schön sitzen kann. Man könnte also vom Frühstück über Mittagessen und Kaffee und Kuchen bis zum Abendessen einen ganzen Tag hier durchgehend essen. Aber auf diesen kalorienmäßigen Amoklauf verzichten wir jetzt lieber mal. Also picken wir uns ein bisschen was raus, schauen mal hier und da auf die Karte, probieren ein bisschen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz ein bisschen hier auf dem Platz um. Da müssen wir uns gar nicht für bewegen. Es reicht, wenn wir uns einmal um die eigene Achse drehen und dann gehen wir rüber zur Fetten Henne auf der anderen Ecke zur Frauenlobstraße. Das ist die frühere Anna-Batterie. Wenn wir jetzt bei Teilchen und Beschleuniger in die Straße schauen, dann sind die Hausnummern 18, 20 und 22 die ältesten erhaltenen Häuser, nicht nur der Gegend hier, sondern der ganzen Neustadt. Die werden nächstes Jahr 150 Jahre alt. Eine Adresse hatten die Häuser damals erstmal nicht, denn die Gartenfeldstraße erhielt erst 1978 ihren Namen. Als die drei Häuser gebaut wurden, standen sie allein auf weiter Flur, waren umgeben von Obstbäumen und Gärten. Nicht umsonst nannte man die Gegend jenseits der Festungsmauern, die auf der heutigen Kaiserstraße standen, das Gartenfeld. Es war ein beliebtes Ausflugsziel mit Spazierwegen und Gartenwirtschaften. Allerdings siedelten sich vor der Gründung der Neustadt hier auch Betriebe an, die in der Festungsstadt keinen Platz fanden. Auch Arbeiter und Handwerker lebten hier in bescheidenen Häuschen, die bei Hochwasser regelmäßig überflutet wurden. Denn das Gartenfeld lag ein paar Meter tiefer als heute. Die Neustadt wurde aufgeschüttet. Wenn wir uns jetzt rumdrehen, blicken wir über den Gartenfeldplatz. Allerdings ist die Architektur jetzt im Sommer eher schwieriger zu begutachten, weil die schönen großen Bäume hier natürlich unglaublich vieles verdecken. Man muss schon einmal rund um den Platz schlendern, um die Details wirklich betrachten zu können. Der Platz zeigt, obwohl er gut erhalten ist, natürlich Kriegslücken wie das Haus links neben uns oder weiter vorne an der Kurfürstenstraße. Aber insgesamt ist dieser Platz der am schönsten erhaltene in der ganzen Neustadt. Sein lebendiger Platz, nicht nur bei schönem Wetter und kaum vorstellbar, dass er noch vor 20 Jahren meilenweit davon entfernt war. Er war zwar auch belebt, aber hier wurden Drogen verdealt, Trinker machten sich breit, der Platz war schlicht schmuddelig, bis er 2008 durch das Programm Soziale Stadt aufgewertet wurde mit neuen Spielgeräten und einer anderen Bepflanzung. Das früher störende Trafohäuschen auf dem Platz wurde so in den Boden versenkt, dass es heute eine beliebte Sitzgelegenheit ist. Bei der Frauenzeitschrift Brigitte hat es der Platz mal unter die deutschen Top 10 der schönsten Plätze geschafft. Und hier jetzt schon mal erste Hinweise aufs Essen und Trinken geradeaus. Also wenn wir von hier geradeaus blicken, an der Stirnseite des Platzes, an der Kurfürstenstraße, da findet sich das vegane Restaurant Schrebergarten. Die Karte zeigt Starter mit Couscous, Hummus, Tabouleh, dann Salate, Bowls, Suppen und Eintöpfe und als Klassiker verschiedene Kumpir-Gerichte. Kumpir sind mehlig gekochte Ofenkartoffeln, die in verschiedenster Art belegt werden. Die Preise liegen bei den Bowls bei etwa 12 Euro, bei Kumpir um die 11. Wer Kaffee und Kuchen braucht, der kann gleich nebenan auf der Ecke zur Nackstraße bei der Buchhandlung Bukowski das bekommen. Übrigens auch ein schöner Platz zum Draußensitzen, während es auf der schräg gegenüberliegenden Ecke Neustadt Eis gibt. Kurz Nice. Vor 11 Jahren gegründet ist die Eisdiele berühmt durch ihre ungewöhnlichen Kreationen, darunter viele vegane Sorten. Das Eissortenarchiv umfasst über 200 Sorten von American Cheesecake über Earl Grey Bergamot, Honigsalbei und Rhabarber-Ingwer bis hin zu Zitronenkuchen. Wenn wir jetzt die östliche Platzwand entlang schauen, sehen wir mit die schönsten Häuser, die auch alle bis ins Detail, vielleicht bis auf die Dachlandschaften, gut erhalten sind. Die Hausnummer 10 hat für die Mainzer Fastnacht durchaus eine Bedeutung, denn das Haus gehörte einst dem Bildhauer Ludwig Lipp, dessen Atelier im Hof immer noch steht. Und dort hat er 1927 die ersten Mainzer Schwellkopf gebaut. Eine Idee, die er vom Karneval in Nizza mitgebracht hatte und die er zu den typischen Mainzer Fastnachtsfiguren weiterentwickelte. Die Häuser auf dieser Seite sind besonders schön, auch die Ladeneinbauten und dann natürlich am Ende die Fette Henne an der Ecke zur Frauenlobstraße, gegründet einst als Café Anna Batterie. Wir suchen uns einen Platz und schauen dabei aber mal ganz kurz rüber zur leuchtend roten Frauenlobstraße Nummer 25. Das ist ein ehemaliges kleines Polizeirevier aus der Kaiserzeit, wie sie über die ganze Stadt verteilt waren im Haus, aber war nicht nur die Wache untergebracht. Damals lebten auch die Polizisten in dem Haus. Das Adressbuch von 1914 verzeichnet neben dem Oberinspektor, der die Wache leitete, noch weitere Polizisten. Erst in den 50er Jahren verschwand das Revier. Und jetzt gehen wir mal zu Tisch. Um es vorwegzunehmen, die Karte ist für wirklich Hungrige eher übersichtlich, aber gefrühstückt haben wir trotzdem ganz wunderbar, aber dazu gleich mehr. Erstmal Getränke zum Frühstück und da gibt es schön im Sommer eine ganze Menge auf Eis. Chai-Latte, Matcha-Latte, Mochaccino, Schokolade und dann selbstgemachten Matcha-Limetten-Minze-Eistee. Das Ganze gibt es wahlweise mit Hafer, Kokosnuss, Mandeldrink oder Vollmilch. Da kann man wirklich nicht meckern. Bei den Getränken mag ich ganz persönlich auch die selbstgemachten Limonaden. Und wenn es nicht gerade ums Frühstück geht, freue ich mich über die Bierkarte. Endlich mal ein Lokal ohne dieses, ich nenne es jetzt nicht beim Namen, Bier aus der Eifel, das man ja in Mainz an jeder Ecke bekommt. Meistens zudem noch ohne Alternative. Aber hier, die Fette Henne, die bietet Püllekenhelles, Faustpilz, Birra Moretti oder Glabsbräu, Naturradler, da ist wirklich für jeden was dabei. Ich bevorzuge ein Pülleken. Getränketechnisch also alles fein, doch beim Essen wirkt es morgens um 11 Uhr, wie schon gesagt, eher übersichtlich, denn die leckeren Stullen, die gibt es erst ab 12. Ansonsten gibt es Kuchen und das sogenannte Dreierlei, bei dem man sich von der Karte drei verschiedene Sachen auswählen kann. Dazu gibt es Brot. Das hört sich jetzt, wie gesagt, ein bisschen mager an, aber weit gefehlt. Das ist ein richtig leckeres Frühstück. Die Auswahl kann man aus drei verschiedenen Kategorien auswählen. Aufstrich, dann aufs Brot und süß. Wobei man nicht aus jeder Kategorie etwas auswählen muss. Man kann auch dreimal das Gleiche nehmen, wie man will. Beim Aufstrich gibt es unter anderem Oliventapanade mit Zucchini, Artischocke Parmesan oder Dattel Harissa. Unter der Kategorie aufs Brot findet sich zum Beispiel zweierlei Käse mit Chutney, halbe Avocado mit Chimichurri oder ein Rote-Bete-Eiersalat unter Süßfallen, Marmeladen oder Milchbrötchen mit Honig, Zimt und Butter. Ich hatte Chorizo-Wurst auf Salatbett, zwei Käse mit Chutney und Spiegelei. Dazu gibt es ein richtig gutes Brot der Bäckerei Werner, das hier aber nochmals schön krustig aufgebacken wird. Das Ganze kommt auf drei verschiedenen Tellerchen, auf einem Holzbrett. Alles ist sehr appetitlich angerichtet. Die einzelnen Portionen sind nicht zu knapp, vor allem aber sind Zubereitung und Geschmack einwandfrei. Ein wirklich leckeres und abwechslungsreiches Frühstück. Gerade wer öfter vorbeikommt, freut sich, wenn er jedes Mal anders kombinieren kann. So ein Dreierlei kostet knapp über 10 Euro. Und wem das mit den drei Optionen zu knapp ist, der kann noch eine weitere dazu wählen für jeweils 2,50. Dann wird es zwar langsam auf den schmalen Tischchen etwas eng, aber das buchen wir mal unter Luxusproblemen ab. Ich denke, ich ziehe dann das nächste Mal auch eine vierte Option. Das war's jetzt für heute, aber noch lang nicht mit unseren Gastrospaziergängen. In 2 Wochen stellen wir weitere 3 oder 4 Lokale vor, wieder mit ganz unterschiedlichem Charakter, wieder in unterschiedlichen Vierteln. Wir hoffen, es hat euch gefallen und vor allem geschmeckt. Bis demnächst. Tschö.
Hörspaziergänge durch Mainz ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion Michael Bermeitinger. Produktion Theresa Eickhoff. Erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.